Ja, es ist schön, mal wieder hier zu sein. Es ist jetzt schon eine Weile her. Ich wurde ganz spontan gefragt, zu predigen. Also ich weiß das auch erst seit Montag. Nun habt ihr Glück, dass ich in letzter Zeit öfter gepredigt habe und deshalb schon eine Predigt vorbereitet hatte. Und vielleicht habt ihr euch bei der Textlesung gefragt, warum denn so ein langer Bibeltext? Also ich habe die Predigt, wie gesagt, schon zweimal jetzt gehalten und danke, Hendrik, dass du das vorgelesen hast. Ich finde, es ist so ein spannender Bibeltext. Und warum gucken wir uns solche alten Texte überhaupt an? Ich persönlich glaube, dass wir in diesen Geschichten etwas über Gottes Wesen erfahren und dass wir uns daran orientieren können, gerade auch in der heutigen Situation, die uns oft ratlos macht. Und heute war auch die Tageslosung aus Römer 15 wunderbar passend. Als Einstieg, ich lese euch den vierten Vers einmal nochmal vor. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und ich habe den Text bewusst nicht gekürzt, weil ich finde, es ist eine sehr lebendige Geschichte. Und schauen wir uns also diesen zugegebenermaßen sehr langen Bibeltext einmal etwas genauer an, dann wird ganz deutlich, dass hier zwei Personen in den Fokus gerückt werden. Und in meiner Predigt möchte ich mich mit genau diesen zwei Personen und zwei sehr verschiedenen Menschen heute auseinandersetzen. Und ich möchte auch mir anschauen, wie begegnet Jesus diesen Menschen. Beide sind Einheimische und Juden. Beide befinden sich in einer sehr verzweifelten Lage, aus der sie sich Rettung durch Jesus erhoffen. Aber beide haben auch ganz verschiedene Biografien und kommen aus ganz verschiedenen Milieus. Da ist einmal Jairus, das bedeutet auf Deutsch der Leuchtende, ein Synagogenvorsteher. Das heißt, ein gesellschaftlich angesehener und respektierter Mann, vermutlich wohlhabend. Wir wissen nicht genau, seit wann seine Tochter krank ist, ob es eine lange Vorerkrankung gab oder ob es zu einem tragischen Unfall kam, aber seine Tochter liegt im Sterben. Und er liebt sein Mädchen. Er nennt es Töchterchen. Auf Altgriechisch kann man das besser sehen. Das ist eine Koseform. Mein Vater hat mich früher immer Ännchen genannt. Also ich heiße Anne, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und ich habe ganz, ganz früher immer Entchen verstanden und dachte, warum nennt er mich Entchen? Aber es ist natürlich von Anne Entchen die Koseform. Wenn ein Vater sein Kind trösten will und liebt, dann ist er zärtlich. Töchterchen. Jairus befindet sich in einer Situation, in der er weiß, er kann nichts mehr für sein Kind tun. Sein Geld, sein Status, seine Beziehungen, nichts davon kann seiner Tochter mehr helfen. Und da ist Wut und da ist Trauer und Verzweiflung und Ohnmacht im Spiel. In den letzten Monaten haben weltweit viele Menschen erfahren müssen, wie man angesichts der Krankheit eines geliebten Menschen machtlos wird. Corona ist wie ein Tsunami über den gesamten Erdball gerollt und wir alle werden die Nachwirkungen noch lange spüren. Besonders auch in Italien, in unserem Nachbarland, kamen die Ärztinnen und Pfleger dieses Jahr und letztes Jahr an ihre Grenzen. Die Berliner Zeitung schrieb dazu über ein Krankenhaus in der Region Bergamo, ich zitiere, am 17. März denkt der leitende Notfallmediziner Roberto Consentini darüber nach, ob seine Arbeit noch Sinn ergibt. 100 Patienten liegen in den Zimmern und den Fluren der Notaufnahme. Sie ist für maximal 40 Patienten ausgelegt. Vor der Klinik bildet sich ein Stau von Krankenwagen, die neue Patienten bringen. Ich habe in die Gesichter meiner Mitarbeiter geschaut und gesehen, es geht nicht mehr, sagt Consentini. Er rennt durch die überfüllte Klinik zum Büro des Direktors. Den nimmt er mit in die Ambulanz am Rande des Zusammenbruchs. Der Direktor hat sich bei jedem Arzt und jedem Mitarbeiter bedankt und dann verkündet, dass für einen Tag keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden. erzählt Constantini. Die Krankenwagen vor der Klinik müssen umdrehen. Es ist schrecklich, wenn sterbende Menschen abgewiesen werden müssen und Ärzte entscheiden, wen sie noch behandeln können und wen nicht. Es gibt Tragödien im Leben, die brechen über uns herein und wir können sie nicht verhindern. Das kann der Tod eines geliebten Menschen sein, ein Unfall, der alle Lebenspläne über den Haufen wirft, oder ein Krieg, der deine gesamte Existenz in Schutt und Asche legt. Jairos persönliche Lebenstragödie spielt sich gerade ab. Kein Vater sollte sein Kind begraben müssen. Das ist auch im Deutschen so ungeheuerlich, dass wir dafür nicht einmal ein Wort haben. Kinder ohne Eltern sind Waisen. Aber Eltern, die ihre Kinder verlieren? Sprachlos. Nun hört Jairus aber, dass Jesus in der Nähe ist und für ihn gibt es kein Halten mehr. Jesus, das war der Rabbi aus Nazareth, der in der Synagoge gelehrt hat und der Kranke geheilt hatte. Das ist der letzte Grashalm, an den sich Jairus klammern kann. Ein erwachsener, gestandener Mann an Synagogenvorsteher, stellt euch einen Vorstandschef oder irgendwas vor, wirft sich auf den Boden vor Jesus und fleht ihn an. Bitte hilf meinem Kind, du kannst es retten. Das muss eine ziemliche Szene gewesen sein. Jairus war sicher vielen aus der Menschenmenge, die dort versammelt war, als Synagogenvorsteher auch bekannt. Und nun liegt er da auf dem Boden vor Jesus im Dreck und schreit tatsächlich. Was für ein Drama, ein erwachsener Mann wirft sich in den Dreck. Wir wissen nicht, ob Jesus ihm geantwortet hat oder einfach seine Hand ausgestreckt hat als Zeichen der Solidarität, aber er macht deutlich, dass er Jairus zu seiner sterbenden Tochter begleiten will. Und in diesem Moment, wo Jesus einwilligt, da wird Hoffnung in ihm aufgekeimt sein. Vielleicht kann er seine Tochter doch noch retten. Er wird zügig vorangeschritten sein, keine Zeit zu verlieren. Sein Kind, das war ja todkrank, der Zustand seines Kindes war kritisch. Doch auf dem Weg zu seiner Tochter wird Jesus weiterhin von anderen Menschen umringt und plötzlich bleibt er einfach stehen. Das ist wie, wenn der Krankenwagen auf dem Weg zu einem Schwerverletzten plötzlich eine Vollbremsung macht. Jairus muss das Herz in die Hose gerutscht sein. Hat es Jesus sich vielleicht doch anders überlegt? Was macht er denn da? Hat er mein sterbendes Kind vergessen? Und mitten in diese höchst dramatische Erzählung tritt nun eine Frau. Ihre Annäherung an Jesus ist aber eine ganz andere als die von Jairus. Sie kommt nicht von vorn, sie ist nicht mal im Sichtfeld von Jesus. Sie geht in der Masse vielleicht sogar unter. Ja, sie hat noch nicht einmal einen Namen in dieser Geschichte. Sie berührt noch nur von hinten die Kleidung von Jesus. Und auch sie wünscht sich Heilung. Über ihre chronische Erkrankung erfahren wir an dieser Stelle sehr viel aus dem Bibeltext. Denn sobald sie Jesus berührt, wird sie gesund. Und nun fordert Jesus sie auf, zu erzählen. Sie leidet seit 12 Jahren an einem Blutfluss. Das ist nicht nur ein medizinisches Problem. Das bedeutet, seit 12 Jahren befindet sich diese Frau gewissermaßen im Corona-Lockdown. Ausfluss aus den Geschlechtsorganen bedeutete im jüdischen Umfeld sowohl für Männer als auch für Frauen immer kultische Unreinheit. Das bedeutet seit dieser Erkrankung, also vermutlich seit der Pubertät, war sie unrein, konnte sie nicht mit anderen Personen in Kontakt sein. Ja, selbst Dinge, die sie angefasst hatte, wurden unrein. Sie durfte dementsprechend keine Gottesdienste oder andere Feste in der Synagoge besuchen. Diese Krankheit bedeutet 12 Jahre soziale Isolation. 12 Jahre keine menschlichen Berührungen. Ein Leben am Rand der Gesellschaft. Sie war komplett ausgeschlossen vom kulturellen und religiösen Leben ihrer Zeit. Ja, sie dürfte zugegebenermaßen nicht einmal dort sein. wo die Menschen zusammenkommen. Jesus' Körper anzufassen, das hätte sie sich vermutlich nicht einmal getraut. Aber auch für sie ist Jesus die letzte mögliche Rettung. Wenn sie ihn also nur berühren könnte, würde es ja vielleicht schon helfen. Für die Therapie dieser Krankheit hatte sie bereits ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Nur reiche Leute konnten sich überhaupt damals einen Arzt leisten. Nichts hatte geholfen. Und nun ist sie auch noch mittellos. 12 Jahre hat sie alles versucht. Aber ihre Erkrankung wurde nur noch schlimmer. Was hat sie also noch zu verlieren? Es gibt Menschen wie diese Frau, die kämpfen jahrelang mit den Folgen einer Krankheit oder einer Sucht. Es gibt Umstände wie Corona, die unser Leben stark einschränken, die sich auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen negativ auswirken können. Wir haben vielleicht ein wichtiges Anliegen in einem Bereich unseres Lebens, für das wir schon jahrelang beten. Ein Partner, ein Kind, einen anderen Job. Wir haben auch schon viele Maßnahmen ergriffen, um unser Ziel zu erreichen oder uns aus unserer Notlage zu befreien, aber nichts hat geholfen. Ich persönlich kenne das. Und das ist so ein Zyklus, wo sich Hoffnung und Enttäuschung abwechseln und am Ende oft die Resignation steht. Irgendwann wird man müde zu beten oder zu kämpfen. Man findet sich ab. Diese Frau aber, diese namenlose Frau, bäumt sich nach 12 Jahren noch einmal auf und verstößt gegen alle verinnerlichten Vorschriften, weil sie ihre Hoffnung auf diesen Jesus setzt. Es geht ja auch um viel. Sie war ausgeschlossen aus jeder Art von Gemeinschaft. In ihrer Zukunft gab es weder eine Ehe noch Kinder oder ein erfüllter Job. Das ändert sich nun schlagartig, als sie Jesus begegnet. Wir wissen nicht, ob sie jemals mit jemandem offen über ihre Ängste und Gefühle geredet hat. Jesus heilt diese Frau nicht nur, er eröffnet ihr einen Zugang zu sich selbst und hilft ihr, das Geschehene auch einzuordnen. Beinahe hätte sie sich weggeschlichen. Doch sobald Jesus in die Menge fragt, gibt sie sich preis. Offenbar gab es bei ihr ein Bedürfnis zu erzählen und es verfolgte wahrscheinlich eine Mischung aus Beichte und Lebensgeschichte. Viele Menschen dürften damals die Geschichte der Frau tief berührt haben. Reden kann helfen. Ich glaube nicht, dass es immer ein öffentliches Bekenntnis sein muss. Und man sollte niemanden zu einem öffentlichen Seelenstriptease zwingen, aber diese Frau an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, braucht das. Und sie braucht es, die Dinge, die ihr widerfahren sind, zu benennen und auszuformulieren. Jesus resümiert: Dein Glaube an meine Kraft hat dich gesund gemacht. Und er sagt ihr, dass ihre Erkrankung nicht zurückkehren wird. Er nennt sie seine Tochter, also Gottes Kind. Er gibt ihr Hoffnung und Perspektive. Er holt sie zurück ins Leben. Sie kann als Geheilte wieder Teil der Gemeinschaft werden. Und ich hoffe, dass sie auf der nächsten Hochzeit im Ort getanzt hat. Und was macht Jairus in der Zeit? Ich denke, er ist fassungslos. Ist ja schön und gut, dass Jesus eine Frau hält auf dem Weg zu seiner Tochter, aber muss er denn gleich stehen bleiben und sich ihre gesamte Lebensgeschichte anhören? Hat er noch nie was von Priorisierung gehört? Ich glaube, Jairus wurde mit jeder Minute verzweifelter, als Jesus dort stehen bleibt. Und ich finde das sehr verständlich. Was Jesus da macht, ist ziemlich schwer einzuordnen. Hätte er nicht später zu der Frau zurückkommen können? Und schließlich erfüllen sich in diesem Moment Jairus schlimmste Erwartungen. Seine Diener kommen ihm entgegen, während Jesus noch mit der Frau redet und berichten ihm: Du brauchst Jesus nicht mehr mitzubringen. Deine Tochter ist gestorben. Der Rettungswagen kommt nicht mehr rechtzeitig zur Patientin. Jesus wiederum enttäuscht aber nun die Erwartung aller Anwesenden, indem er die Mission nicht abbricht. Es ist noch nicht zu spät, Jairus, vertrau mir. Vielleicht dachte sich Jairus, dass sie doch noch lebte. als Jesus mit seinen engsten Vertrauten dann zu seinem Haus aufbricht. Doch mit dem Eintreffen vor Ort wird ihm sofort bewusst geworden sein, dass die Nachricht seiner Bediensteten stimmte. Die Totenklage für das Mädchen hatte bereits eingesetzt. Und über diesen Textabschnitt, den letzten Textabschnitt, kann man sehr, sehr viel erzählen. Aber ich möchte es kurz zusammenfassen, was ich da wichtig finde. Der Tod ist endgültig. Das ist eine allgemein unumstößliche Wahrheit in allen Kulturen zu fast jeder Zeit. Und dementsprechend groß war auch laut biblischem Bericht der Schock und die Freude, als Jesus das Mädchen vor den Augen der Eltern auferwecken kann. Ein Mädchen, das noch nicht einmal in der Pubertät war, wird hier ebenfalls zurück ins Leben geholt. Die Eltern dürfen Eltern bleiben. Das tote Mädchen geht nun wieder lebendig in ihrem Zimmer herum und kann essen und trinken. Die gleichen Wörter, die hier im griechischen Text als Reaktion der Eltern und der geheilten Frau auf das geschehene Wunder benutzt werden, nämlich zittern, Furcht und außer sich sein, werden auch am Ende des Markus-Evangeliums gebraucht. Nämlich dann, als die Frauen, die Jesus auf seinem Weg bis zum Verbrechertod am Kreuz begleitet haben, merken, dass der Leichnam des gekreuzigten Jesus nicht mehr im Grab zu finden ist. Das sind die gleichen Gefühle, zittern, Furcht und außer sich sein. Passiert das gerade wirklich? Kann das sein? Hat Jesus den Tod besiegt? Krankenheilung? Meinetwegen. Aber Tod ist Tod. Und wenn das nicht mehr gilt, dann passiert hier wirklich etwas Neues. Oder nicht? Timothy Keller, ein bekannter Pastor aus Amerika, schreibt in einem seiner Bücher: Wir modernen Menschen stellen uns Wunder so vor, dass sie die Natur außer Kraft setzen. Jesus wollte mit ihnen die Natur wiederherstellen und heilen. Die Bibel berichtet uns, dass Gott die Welt ursprünglich ohne Krankheit, Hunger und Tod erschuf. Jesus kam in die Welt, um zu erlösen, wo sie erlösungsbedürftig ist, und um zu heilen, was zerbrochen ist. Seine Wunder sind nicht nur Erweise seiner Macht, sondern ein greifbarer Vorgeschmack darauf, was er einmal mit dieser Macht tun wird. Die Wunder Jesu sind nicht nur eine Herausforderung unseres Denkens, sondern ein Zuspruch an unsere Herzen, dass die Welt, nach der wir uns alle sehnen, kommen wird. Wenn wir uns als EFG Berlin-Lichtenberg oder als christliche Gemeinde als NachfolgerInnen von Jesus verstehen, dann sind wir Teil dieses Wiederherstellungsprozesses. Einerseits, weil wir in der Auferstehung von Jesus erfahren, dass unsere eigene Gottesbeziehung wiederhergestellt wurde. Und ich habe am Anfang davon berichtet, was uns alles widerfahren kann, sodass wir unter Umständen auch resignieren. Und auch die Zeit, in der wir leben, bietet viel Grund zur Verzweiflung und zur Wut. In beiden Heilungsgeschichten erleben wir jedoch, dass Jesus entgegen jeglicher Erwartung und Erfahrung heilen kann und ein neues Leben ermöglicht. 12 Jahre lang hat die Frau alle möglichen Therapien ausprobiert und keine hat sie gesund gemacht. Sie hat alles verloren. Die Prognose war mehr als schlecht für eine körperliche Heilung. Das kleine Mädchen war unwiderruflich gestorben. Das war allen im Haus klar. Aber nicht einmal damit mussten sich die Eltern abfinden, als Jesus den Raum betritt. Ich persönlich, und das möchte ich wirklich klar sagen, glaube nicht, dass Jesus, Gott, jeden kranken Menschen heilt. Dagegen spricht jegliche Erfahrung, und ich weiß es von Menschen, die jahrelang beten. Und nicht jede von uns wird sofort aus ihrer Notsituation erlöst. Ich bin mir allerdings sicher, dass Jesus zutiefst mitleidet, wenn für uns das Leben gerade unerträglich ist. Und ich glaube, diese Geschichten zeigen, dass einer seiner Wesenszüge Barmherzigkeit ist und dass Jesus Dinge in unserem Leben verändern kann. Seit Ostern müssen wir uns eben nicht mehr abfinden mit dem, was ist. Jesus will Menschen ganzheitlich wiederherstellen an Seele, Körper, Geist. Und das beruft uns gleichzeitig dazu, in eine neue Verantwortung zu kommen. Weil wir es erlebt haben und glauben, dass Jesus das Ruder jederzeit noch rumreißen kann, dürfen wir auch in einer globalen Karfreitagsstimmung nicht resignieren. Diese Geschichten zeigen auch, dass wir Schülerinnen von Jesus sind, dass wir berufen sind, selbst zu heilen, wo wir Verletzungen in unserer Gesellschaft erkennen. Hören wir uns die Geschichten der Menschen an, die uns auf unserem Lebensweg begegnen? Es gibt Menschen, die haben einfach niemanden, mit dem sie reden können und leiden darunter. Ich habe das bei Prostituierten in Wohnungsbordellen genauso erlebt wie bei gut bürgerlichen Damen im Bus. Corona hat das verstärkt, da wo sich Menschen plötzlich nicht mehr in vertrauten Gruppen treffen konnten. Aber es gab es auch schon davor. Nehmen wir uns die Zeit, wenn Menschen uns ihre Not klagen, und lassen wir uns auch unterbrechen, wenn es notwendig ist. Haben wir Gemeinschaft mit den Armen wie Jesus und sind wir auch barmherzig gegenüber den Reichen? Stellen wir Regeln auf, die Menschen aus der Gemeinschaft ausschließen oder ihnen ein erfülltes Leben unmöglich machen? Mir ist bewusst, dass wir weder als Einzelne noch als einzelne Gemeinde alle sozialen Probleme unserer Welt lösen werden. Aber mit der Auferstehung von Jesus vom Tod hat ein Transformationsprozess begonnen, der diese Welt verändern will. Und wir sind gerufen, in diesen Prozess der Wiederherstellung und Heilung einzutreten. Und das kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen. Und das wäre eine dritte Predigt zu diesem Text. Aber es bedeutet immer, für einen Moment von uns selbst wegzuschauen und auf den zu blicken, der uns auf diesem Weg vorangegangen ist. Und ich möchte abschließen mit einem Zitat von einer amerikanischen Professorin. Der Dienst Christi war ein Dienst des Trostes, der Befähigung, der Befreiung und der Versöhnung. So sind Christen dazu berufen, in Zeiten der Krise und des Wandels als heilende Vermittler und stabilisierende Kraft zu wirken. Wenn es rundherum stürmisch zugeht, sollten Christen die Gewissheit der Hoffnung vermitteln, dass es einen gibt, der über dem Sturm dieser Welt sitzt, dessen Verpflichtungen ewig sind und der am Ende siegen wird. Amen.